Hashtag Jesus, ich habe heute eine Frage für uns alle dabei, egal ob du mir zuhörst, zu Hause oder hier vor Ort in allen Locations. Und das ist die wichtigste Game-Changer-Frage im Glauben, meiner Meinung nach. Seid ihr bereit für die wichtigste Game-Changer-Frage? Schön, meine Frau ist bereit. Die Frage ist, bist du von neu geboren? Jetzt denkst du, hä? Was soll das denn? Die einen denken sich, keine Ahnung, was das bedeuten kann. Wir werden heute uns Bibelstellen angucken, wo Jesus sehr direkt ist. Das werden wir uns angucken. Und wir schauen das an und du hast wahrscheinlich ein Bild davon. Also es kann positiv oder negativ sein. Das kann negativ sein. Sagst du, ja, so Typen, die von neu geboren sind, sind meistens so emotionale Christen. Die sind ein bisschen drüber. Ne? Das kann so ein Bild sein davon. Oder das ist irgendwas in Amerika, habe ich mal gehört. Nicht alles Gutes kommt aus Amerika. Manches Gutes, manches Schlechtes. Vielleicht denkst du das darüber und denkst, das sind so ganz religiöse, so ganz fromme. Also da wird es dann ganz krass. Ich weiß nicht, welches Bild du davon hast. Wir wollen uns heute Bibelstellen angucken und über unseren eigenen Glauben nachdenken. Egal, ob du sagst, du bist heute Christ, nicht Christ, auf der Suche, schon lange nicht mehr auf der Suche. Ob du sagst, seit meiner Muttermilch an gehe ich in Kirchen. Egal, wo du bist, wir wollen unseren Glauben hinterfragen heute. Und zwar in 2. Korinther 13 heißt es, erforscht euch selbst, wo ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst, heißt da. Und das wollen wir heute machen. Wir wollen uns selber erforschen bei dieser Frage der Neugeburt. Das ist etwas, wo ich jetzt schon ganz klar sagen will, da reicht keine grobe Theorie, da solltest du dir sicher sein. Also da solltest du dir wirklich sicher sein. Eine grobe Theorie in der Ewigkeit sage ich immer, ich habe Respekt vor jedem, der sagt, ja, ich denke, das klappt schon dann mit Gott. Denke ich, okay, krass. Also das ist die einzige Entscheidung, die todsicher kommt. Wir werden sterben und ob du an Gott glaubst oder nicht, aber dann werden wir vor Gott stehen und dann reicht dir eine grobe Theorie. Das würde mir jetzt nicht ausreichen. Da würde ich sagen, da will ich wirklich wissen, was das bedeutet. Deswegen haben wir zwei Bibelstellen, wenn du mitliest oder Notizen machst oder die Bibel in der Variante, wo man noch so aufschlägt oder wo man swipet. Es gibt zwei Möglichkeiten, gell? Entweder so oder so, digital. Kannst du gerne mitschreiben oder mitgehen. Wir gehen Johannes 3 rein und Matthäus 7 rein. Wir fangen mit Johannes 3 an und dort geht es zum ersten Mal um dieses Neugeburt. Unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus, den werden wir uns heute ausführlich angucken. Er war ein Mitglied des Hohen Rates oder ich sage euch nachher noch das Fremdwort dafür, das auch manchmal kommt. Das heißt, er war einer der führenden geistlichen Führer zur Zeit von Jesus. Eines Nachts kam er zu Jesus, Rabbi, das ist die Respektanrede für einen Lehrer im Hebräischen. Wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat, denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst. Das war damals vollkommen klar. Es gab manche Wunder, die waren der Bibel angekündigt, die nur der Messias machen kann. Und dieses Wunder hat Jesus gemacht. Er sagt zu ihm, hier mehr oder weniger, also Jesus, du musst der Messias sein, der Retter von Gott, weil sonst könntest du diese Wunder ja nicht tun, okay? Und dann sagt er, darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Also der Nikodemus kommt ja ganz sympathisch, er sagt Lehrer und so weiter, ein bisschen positives Reden am Anfang. Und Jesus antwortet mehr oder weniger mitten ins Gesicht, danke für deine nette Anrede, Nikodemus, du gehst in die Hölle. Also das ist übersetzt, ich zeige dir gleich den Kontext, sagst du, what? Ja, also Jesus sagt zu diesem Kollegen, danke für deine nette Anrede, aber entweder du bist von neu geboren, dann kommst du ins Reich Gottes, oder du kommst nicht rein. Auch wenn du mich Rabbi nennst, auch wenn du an mich glaubst. Dann geht's weiter. Die Bibelstelle. Verständnislos, fragte der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder ins Mutterleib zurück. Wie soll das gehen? Und noch einmal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, entgegnet Jesus, nur wer durch Wasser und Geist, Gottes Geist, neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Und weiter heißt es dann in der Bibelstelle, ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, dass ich zu dir gesagt habe, ihr müsst neugeboren. Hier steht nicht, ihr könnt eventuell für Paralegiöse, für emotionale Menschen, für Christen in Amerika, für irgendwelche komischen Leute. Hier steht, ihr müsst. Wow, jetzt sage ich nochmal, an diesem Punkt reicht keine grobe Theorie für uns. Wir müssen die Frage beantworten, was ist eine Neugeburt? Bin ich eigentlich von neu geboren? Wie funktioniert das? Woher weiß ich das, dass es so ist? Und warum ist Jesus so krass bei diesen Aussagen? Das schauen wir uns heute genauer an. Der erste Hinweis, wenn wir gucken, das steht hier um Wasser und Geist, gehen wir jetzt in den Kontext rein. Wenn du eine Bibelstelle genauer verstehen willst, gibt es die Exegese, das heißt, du fängst an, damit zu arbeiten. Es gibt viele Formen der Exegese, du kannst geografische, literarische und so weiter. Und du kannst in den Kontext reingehen. Der Kontext ist die einfachste Art, theologisch zu arbeiten, weil du liest einfach das, was vorher steht, und das, was nachher steht, und guckst, was es für einen Kontext gibt. Da brauche ich keine theologische Ausbildung, sondern ich mache das einfach. Also, wir gehen jetzt mal zurück zu dieser Wasser- und Geist-Nummer. Schauen, was steht direkt davor. Davor stellt er, sagt er, ich kann doch nicht in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, entgegen Jesus, nur durch Wasser und durch Geist muss man neu geboren werden. Nur so kann man ins Reich Gottes kommen. Ein Mensch, jetzt der Vers direkt danach, kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch den Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Der Vers davor ist die Frage der natürlichen Geburt. Er denkt natürlich, sage ich, soll ich nochmal zurück in den Mutterleib gehen? Sagt Jesus, nein, Wasser und Geist und danach nochmal, es gibt menschliches Leben oder göttliches Leben. In dem Kontext bin ich der Meinung, dass diese Sachen zusammengehören, und zwar, dass Jesus bei Wasser in dem Punkt nicht die Taufe meint, die ist auch wichtig, gehe ich heute nicht drauf ein, sondern die natürliche Geburt. Warum? In dem Kontext ist es so, dass das so betont wird, und wir alle, vielleicht weißt du das, sind in einer Fruchtwasserblase zur Welt gekommen. Wir waren im Wasser mal, bevor wir auf diese Welt gekommen sind. Für alle, die noch keine Kinder haben, wenn die Fruchtwasserblase platzt, geh ins Krankenhaus. Dann muss man losgehen, weil dann geht die Geburt los. Das heißt, ich bin der Meinung, aus dem Kontext geht es darum, es geht einmal durch Wasser, also natürliche Geburt, Fruchtwasserblase, und durch den Geist, das heißt auch in dem Text vom Himmel geboren werden, als zwei verschiedene Sachen, die wichtig sind. Wir schauen uns mal an, zu wem Jesus jetzt diese krasse Aussage sagt. Nikodemus. Nikodemus war Pharisäer. Und die meisten haben von Pharisäern so ein bisschen schlechtes Bild, kommt von manchen Jesusfilmen oder an manchen Predigten. Aber ich sage dir, die Mehrheit der Pharisäer waren ernsthafte, fromme, gläubige Menschen, die es richtig machen wollten. Willkommen im Christentum. So geht es den meisten Christen auch. Ernsthaft, gläubige Menschen, wir wollen es richtig machen. Was hat der Kollege alles gemacht? Er hat regelmäßig gebetet, täglich mehrmals. Okay? Er hat seinen Zehnten gegeben aus Überzeugung dafür, dass das ins Haus Gottes gehört, und hat diese finanziellen Prinzipien komplett gelebt, über die wir im Januar eine Predigtserie gemacht haben, wo die meisten von uns sagen, okay, das ist schon challenging. Das war normal für ihn. Er hat 2 Tage die Woche gefastet. Damit hat er 2x so viel gefastet wie die meisten von uns in der Woche. Okay, gut. Dann, er hat das Wort Gottes über alles geliebt, er hat es studiert, sogar Vollzeit. Er konnte die ersten 5 Bücher Mose auswendig. Kannst du auch nochmal nachlesen. Also 1., 2., 3., 4., 5. Da ist auch 3. Buch Mose drin. Das ist das Buch, wo die meisten, wenn sie in einem Jahr durch die Bibel lesen, cheaten und nicht mehr weiterlesen, weil da geht es um die Opfer und das Dankopfer und das Blut und so weiter. Der konnte die auswendig. Ich weiß nicht, wie viel du von der Bibel schon auswendig kannst. Die meisten Christen sind so Hobbytheologen, die sagen, ja, irgendwo in der Bibel steht bestimmt das. Da denke ich mir, ja gut, super. Der wusste es. Er ist immer in die Kirche gegangen, er hat die Kirche geliebt, die Synagoge, dort war er immer. Und er hat an den einzig wahren Gott geglaubt. Den einzig wahren Gott Abrahams, Isaak, Jakobs. Und er sagt zu Jesus Christus, du bist von Gott gesandt und die Wunder, die du machst, kann nur der Messias machen. Das heißt, er glaubt sogar an Jesus Christus. Und zudem sagt Jesus, wenn du nicht von neu geboren wirst, wirst du nicht ins Reich Gottes kommen. Jetzt wird's echt krass. Also, wenn er das zu jemandem sagt, der den Zehnten zahlt, der betet, der die Bibel liebt, der Gott liebt, der an Jesus glaubt, der all das macht und sagt, du musst von neu geboren werden, sollten wir uns ja mal die Frage stellen, müssen wir dann auch von neu geboren werden? Wir gehen jetzt in die 2. Bibelstelle rein. Ich habe es dir angekündigt, Matthäus 7. Schau ein bisschen genauer rein zu diesem Kontext, was das bedeuten kann. Matthäus 17, 7, 13. Geht hinein durch die enge Pforte. Hier geht es darum, der Weg, der ins Verderben führt, in die Hölle oder in den Himmel. Es gibt viele Bibelstellen, die mögen nicht mal Christen, weil sie so right in the face sind, aber sind gar nicht missverständlich. Leute sagen manchmal, die Bibel ist so kompliziert. Also wir fangen einfach mit den unkomplizierten Punkten an und glauben die mal, okay? Fangen einfach mit den unkomplizierten an. Das kann man schnell verstehen, was hier steht. Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Jetzt geht die Bibelstelle weiter, die war jetzt schon herausfordernd, jetzt wird sie ganz herausfordernd. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, also Leute, die sagen, Jesus, du bist Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele, breiter Weg, weißt du noch? Zu mir sagen an jedem Tag, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr das Gesetz übertretet. Lass uns das mal kurz auf der Seele zergehen. Also Jesus sagt zu einem Kollegen, Nikodemus, wo die meisten von uns sagen würden, ich hätte gern dem seinen Lifestyle. Du musst von neuem geboren werden. Und er sagt, dass viele Leute, die Weissagen, Dämonen austreiben, die Machttaten tun, also die meisten von uns würden sagen, das würde ich auch mal gerne machen, trotzdem nicht ins Reich Gottes kommen, sondern wir müssen von neu geboren werden. Also Einleitung, klare Frage, wir sollten dort eine Antwort drauf haben. Eine grobe Theorie würde mir niemals jetzt ausreichen. Ich habe keine Ahnung, bin ich von neu geboren, könnte sein. Eventuell. Vielleicht. Deswegen schauen wir uns das genauer an. Weil die Challenge ist folgende, im Glauben ist es so, dass oft Glaubensberichte folgendermaßen ablaufen. Jemand erzählt, mit 8 Jahren war ich auf einer Kinderfreizeit, dort habe ich gesagt, Jesus, ich glaube an dich, dass du der Sohn Gottes bist, Amen. Dann habe ich die Jugend komplett ohne Gott gelebt, habe rebelliert, war teilweise richtig elendig unterwegs und dann mit Anfang 20 habe ich gemerkt, irgendwie muss ich mal eine komplette Entscheidung geben, ich muss die Kompromisse mal lassen und habe dann mich irgendwann auf die Knie bin ich gegangen, im Gottesdienst, Jugendcamp, egal wo und habe gesagt, ab Gott, ab heute höre ich mit allen Kompromissen auf, ab heute die ganze Kontrolle gehört dir, mein ganzes Leben gehört dir. Ich glaube nicht nur an dich, sondern alles gehört dir. Und dann hat sich mein Leben irgendwie komplett verändert. Hast du sowas schon mal gehört? Vielleicht ist auch dein Leben so. In der Bibel gibt es keinen einzigen Lebensbericht, der so abläuft. Den gibt es nur im deutschen Christentum. Den gibt es nirgends in der Bibel. Und er entschied sich von Jesus und er war von neu geboren, dann hat er rumkompromisst. Viele Jahre und irgendwann ist er auf die Knie gefallen und hat gesagt, Gott gehört dir alles und dann hat sich das Leben verändert. Steht nirgends in der Bibel drin. Die Frage ist, warum ist das so? Und was ist dann die neue Geburt? In Hosea 9 gibt es eine Szene, wo es um die Kirche geht. Ephraim, ein Bild für die Kirche. Und dort heißt es, wie ein Vogel fliegt davon seine Herrlichkeit. Den Kontext kannst du nachlesen. Es gibt Situationen, wo die Herrlichkeit Gottes eine ganze Kirche verlassen kann. Dass sie nicht mehr gebären, nicht mehr tragen und auch nicht mehr schwanger werden. Im geistlichen Sinn ist es genauso bei einer Geburt. Gibt es ein Wachstum vor der Geburt? Und kann es sein, dass ich von neu geboren bin, aber einfach nicht wachse? Also das eine gibt es, das andere gibt es nicht. Also wenn ein Kind zur Welt kommt, wächst es einfach. Das wird einfach wachsen, das geht gar nicht anders. Deswegen schauen wir uns das mal genauer an. Wachstum vor der Geburt. Ich habe mal eine Frage an die Profis, also die, die Kinder haben. Beate, du hast ja 4. Gab es bei einem deiner 4 Kinder den Moment, wo die Empfängnis kam und das Kind sofort da war? Nee. Was war dazwischen? Die Schwangerschaft, genau. Ich habe mal eine Frau gefragt, hat gesagt, da war die Hölle dazwischen, aber das biologisch ist die Schwangerschaft, okay? Also du kriegst Empfängnis, das sind 3 Schritte, wir schauen uns das mal an. Das ist auch biologisch so, es gibt die Empfängnis, wo der Same die Eizelle trifft, es gibt die Schwangerschaft und da ist es eigentlich bei jeder schwangeren Frau, die ich kenne, ist es so, je nachdem, am Anfang ist das Leben zum Kotzen. Ja, wirklich zum Kotzen. Und je länger das Teil da drin ist, desto mehr denkst du, das muss raus. Irgendwann kannst du nicht mehr gehen, irgendwann kriegst du fast keine Luft mehr, du kannst nicht mehr essen, du kriegst Sodbrennen und du denkst irgendwann, es wird irgendwann elendig und du denkst dir, Gott sei Dank kommt das Kind da irgendwann mal raus, weil jetzt reicht's mal langsam und dann kommt das Kind raus und dann kommt die Geburt. Natürlich gehört irgendwie alles dazu, aber es gibt in der anderen Grafik, es gibt ein Wachstum vor der Geburt. Es gibt einen Samen, der gesetzt wird, es gibt ein Wachstum vor der Geburt, aber die Geburt ist, wenn das Kind wirklich rauskommt. Und genau so ist es, meiner Meinung nach, wenn ich die Bibelstellen zusammennehme in der Beziehung mit Gott. Ja, ich kann mich für Jesus entscheiden, ich kann einfach sagen, ich glaube an dich. Das ist wie der Same, der gesetzt wird. Der kann mit 8 Jahren sein, mit 40 Jahren sein, mit 52 sein. Aber nur weil ich an Gott glaube und jetzt wird es challenging, auch der Teufel glaubt an Jesus. Wusstest du das? Der glaubt an Jesus. Aber er gibt ihm nicht sein Leben und er gibt ihm schon gar nicht die Kontrolle. Sondern er sagt, ich glaube an dich. Also der Glaube ist das Samen. Dann gibt es ein Wachstum vor der Geburt und das ist auch oft so umschenkt, umkämpft immer wieder. Und je mehr, weniger wir es verstehen, desto länger dauert das leider. Und es ist leider vollkommen unnötig, weil geistig gesehen braucht das nicht ewige Monate und schon gar nicht die ganzen Teenagerjahre und schon gar nicht Jahrzehnte. Sondern es braucht die Entscheidung, dass ich die komplette Kontrolle Gott gebe. Und das ist sehr herausfordernd. Stellen wir uns das nochmal vor. Also, jemand sagt, ich weiß nicht so genau, ob ich gerettet bin. Die Bibel sagt, die ist dafür geschrieben, dass wir es wissen. Wir gehen mal in einen anderen Kontext rein. Muss ich denn jetzt wissen, wann das passiert ist, wo ich Gott die komplette Kontrolle gegeben habe? Muss ich das Datum wissen? Ich vergleiche es mal mit meiner Hochzeit. Ich habe den Bild mitgebracht. Der Teenager bin ich. Meine Frau sah schon immer gut aus. Ja, ich habe mich entwickelt, aber gut. Also es war die Hochzeit. So, jetzt ist bei Hochzeit, kannst du sagen, ja, also ich weiß definitiv, mit der Hochzeit hat sich mein ganzes Leben verändert. Warum? Es ist jemand eingezogen in mein Leben, der vorher nicht da war und seitdem ist sie nicht wieder ausgezogen. Seitdem hat es mein ganzes Leben anders. Ich weiß vielleicht das Hochzeitsdatum nicht mehr. Das vergisst man oft einmal und dann kriegt man Ärger vom Partner, je nachdem, wer korrekter ist. Ne? Ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe am 22. Januar 2000 geheiratet. Deswegen kann ich immer glänzen. Wenn du mich fragst, wie lange bist du verheiratet, kann ich sagen, ah, warte mal kurz, ich bin ungefähr 23 Jahre und 2 Monate verheiratet. Ist ganz leicht einzurechnen, weil es Jahr 0 bis 23 Jahre von Januar bis März, 2 Monate. Und ihr denkt, boah, ist der krass. Einfach schlau mitgedacht. Also Januar 2000, ich kann das immer sagen. Aber selbst wenn du das Datum nicht weißt, du weißt, mit diesem Tag hat sich mein Leben verändert. Mein Leben hat sich verändert. Es ist nicht mehr das Gleiche. Wir wohnen zusammen, es hat sich alles verändert. Und das ist genauso bei dieser Neugeburt, wenn ich das mache. Wenn ich jetzt dich frage, bist du von neu geboren und du mir antwortest, ja, gute Frage, schwere Frage, ich weiß nicht. Oder ich frage, weißt du denn, wann du von neu geboren bist? Und du sagst, ja, schwere Frage, vielleicht mit 8, vielleicht mit 16 auf dem Jugendcamp, vielleicht mit 23 oder letzte Woche im Gottesdienst, weiß nicht. Wenn du mir das antworten würdest, dann heißt es, es gibt in deinem Leben keinen Moment, wo sich alles verändert hat. Wo jemand eingezogen ist bei dir und du sagen kannst, seit diesem Moment glaube ich nicht nur an Gott, sondern er ist eingezogen und es hat sich verändert, weil ich ihm die komplette Kontrolle übergeben habe. Stell dir vor, du kommst nach dem Gottesdienst zu mir und sagst, hey Pastor, bist du eigentlich verheiratet? Und ich sage, ja, gute Frage, schwere Frage, weiß ich auch nicht. Ich sage, hä? Aber wann war denn euer Hochzeitsdatum? Ich weiß nicht, vielleicht war es mit 8, vielleicht war es mit 16, vielleicht war es mit 23, vielleicht war es letzte Woche. Hä? Also bist du jetzt verheiratet oder nicht? Merkst du? Also die Neugeburt heißt, du kannst mir sagen, dass sich dein Leben verändert hat, weil Jesus Christus eingezogen ist. Und wenn das Göttliche in deinem Leben nicht der Chef ist, dann glaubst du nur an Gott, gibst ihm aber nicht dein Leben. Das Göttliche kann nur einziehen in deinem Leben, wenn es der Chef ist. Das ist in der DNA Gottes drin. Das heißt, wenn ich sage, ich gebe dir die volle Kontrolle, alles, was ich bin, alles, was ich habe, jetzt wirklich alles? Alles! Aber nicht mein Sexleben, oder? Doch! Aber nicht mein Geld? Doch! Aber nicht mein Business? Doch! Aber nicht meine Freundschaft? Doch! Die Neugeburt wäre, alles Gott zu geben. Die vollkommene Kontrolle. Und dann zieht Jesus ein als der Chef und der König der Könige und dann kannst du mir sagen, ab diesem Tag gibt es eine Veränderung in meinem Leben. Die schauen wir uns jetzt auch nochmal genauer an. Wir wollen uns mal eine Situation anschauen, um nochmal bei Nikodemus reinzuschauen, wie sich sein Leben verändert hat. Wir gehen in eine Stelle rein, die ist erstmal überraschend. Ich sage dir gleich, warum ich davon ausgehe, dass diese Stelle von Nikodemus handelt, obwohl sein Name nicht verwendet wird. Also er war ja da, Jesus challenged ihn, er muss von neu geboren werden. Wir wissen nicht, was er danach macht. Aber in Markus 10 kommt ein reicher junger Mann zu Jesus. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Lehrer, Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Jetzt zählt er alle Gebote auf, denkst du, ist ja normal. Also der Kollege weist auf die Minute, auf die Sekunde genau, alle Gebote komplett auswendig. Ich dachte, das ist normal. Nee, ist nicht normal. Ich kann ja nachher euch alle fragen, ob ihr mir original die 10 Gebote zitieren könnt. Wer konnte alle Gebote auswendig? Jeder Pharisäer. Okay, wir schauen das an. Er zählt die alle auf. Ich springe mal ein bisschen vor. Und dann heißt es, er hat es von Jugend an gehalten. Jetzt wird es noch enger. Der normale Bürger auf der Straße hätte niemals zu Jesus gesagt, ich habe diese Gebote gehalten. Der Pharisäer war sein Lebensziel, alle Gebote zu halten. Okay, dann geht's weiter. Jesus sah ihn voller Liebe an, ganz wichtig, Kontext. Etwas fehlt dir noch, geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen. Hier steht nicht, dass du so in den Himmel kommst, wenn du alles gibst, sondern dein Reichtum sollte im Himmel sein und nicht auf Erde, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Also gib mir die volle Kontrolle. Und in deinem Fall, lieber reicher Jüngling, ist es, dein Geld loszulassen. Als er es hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Ab dann geht die Geschichte nicht weiter. Wir wissen nicht, was er gemacht hat. Aber wenn ich Milliardär wäre und Jesus mir das sagen würde, würde ich auch erstmal betröppelt abhauen. Wenn du zu mir sagst, ja, du bist Milliardär, aber gib alles, denke ich, ich brauche kurz Bedenkzeit. Also alles? Das wäre ja echt jetzt alles. Okay, er geht weg. Wir schauen uns jetzt mal den Kontext an, warum ich davon ausgehe, durch außerbiblische Berichte, es gibt Historiker, die außerbiblisch schreiben, und biblische Berichte, warum das Nikodemus war. Erster Hinweis, Johannes 7 kannst du nachlesen, Nikodemus steht vor dem Hohen Rat, also vor den geistlichen Leitern, für Jesus ein. Außerdem heißt es in Johannes 19, als Jesus gestorben ist, dass Josef von Arimathea, und durch außerbiblische Historiker wissen wir, dass Nikodemus und Josef von Arimathea Best Friends waren, deren Jünger Jesus war, jedoch heimlich nach dem Tod von Jesus und Furcht von den Juden, den Pilatus bat, den Leib abzunehmen zu dürfen. Pilatus erlaubte es, da kam und nahm den Leib Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, Best Friend von Josef, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe dazu. Also Josef von Arimathea war schon recht reich. Jesaja hat vorhergesagt, dass Jesus in einem reichen Grab beraten wurde. Aber du musst eins wissen, Nikodemus war wesentlich reicher. Also wenn du einen superreichen Milliardär hättest und einen ganz reichen Josef, wer würde logischerweise eines seiner Gräber zur Verfügung stellen? Eigentlich Nikodemus. Aber Nikodemus gibt nicht sein Grab, aber er geht dorthin und riskiert sogar sein Leben für Jesus. Und jetzt gehen wir mal in ein paar Stellen rein, die uns historische Berichte sagen. Erster historischer Bericht, du kannst sie abfotografieren, dann zu Hause nachlesen, an die Quelle gehen. Ein Mann namens Nikodemus, Sohn des Gaius, wird in den jüdischen Schriften erwähnt. Er soll so reich gewesen sein, dass er alle Einwohner Jerusalem 10 Jahre lang ernähren könnte. Das ist reich. Also wenn ich alle Einwohner Jerusalem 10 Jahre mit meinem Privatvermögen ernähren kann, dann habe ich Kohle, oder? Also wenn ich mit meinem Privatvermögen ganz München 10 Jahre ernähren könnte, dann wäre ich lucky guy. So, erster Hinweis, also der Kollege war definitiv unfassbar reich, dieser Nikodemus. Okay, dann schauen wir weiter. Nikodemus war Mitglied des Sanhedrin, das ist der Hohe Rat, und galt als einer der reichsten Männer Jerusalems. Er wurde aber gesagt, dass er danach verarmte. War der Inflation, war da irgendwie... Was passiert? Also wie sie verarmt. Und seine Tochter wurde gesehen, wie sie unter den Füßen der Pferde Gerstenkörner sammelte. Das heißt, die hatten nichts mehr. Gar nichts mehr. Wie wird der reichste Mann Jerusalem zu einer der ärmsten Männer Jerusalems? Nächster historischer Bericht. Die christliche Tradition besagt, dass Nikodemus von Petrus und Johannes getauft wurde. Verfolgung durch feindliche Juden erlitt, seine Zugehörigkeit im Sanhedrin, im Hohen Rat verlor. Und wegen seines christlichen Glaubens gezwungen wurde, Jerusalem zu verlassen. Ob du es jetzt auch glaubst oder nicht, für mich ist es klar, dass der reiche, junge Mann Nikodemus war. Warum denke ich das? Immer wenn kein Name genannt wurde, dachte ich, dass jeder in der historischen Zeit wusste, wer es ist, was ein No-Brainer war. Jeder wusste, Nikodemus war saureich und jetzt ist er arm. Und jeder wusste, als er das Text gelesen hat, das war der Nikodemus. Warum erzähle ich dir das? Ich erzähle es dir nicht, weil Nikodemus sein Geld gibt, um in den Himmel zu kommen, sondern weil die Entscheidung, Gott die komplette Kontrolle zu übergeben, bei ihm in wahrlich etwas gekostet hat. Bei ihm war es das Geld. Das heißt nicht, dass wir unser Geld immer weggeben, das heißt nur, volle Kontrolle würde bedeuten, wenn Gott sagt, gib alles, dann gebe ich alles. Wenn Gott sagt, geh nach rechts, gehe ich nach rechts. Warum? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das wäre volle Kontrolle. Nikodemus macht das und geht auch diesen Schritt. Und deswegen möchte ich abschließen mit einem Bild, das dir erklärt, was die Neugeburt ist. Wir haben, wenn wir auf dieser Welt unterwegs sind, seit unserer Geburt eine Grundrichtung, in die unser Leben läuft. Die Bibel sagt, dass wir ohne Gott denken, fühlen, wollen, das ist unser Reflex. Und das läuft in diese Richtung, grundsätzlich unser Leben. Und die Bibel sagt sogar, dass da hinten, ja, also der Bereich da drüben, ihr seid jetzt mal die Hölle, tut mir leid, also nicht wegen euch, ihr seid sympathisch, aber da hinten wäre jetzt die Hölle, okay? Wir laufen darauf zu und wir müssen unseren Kindern nicht beibringen, dass sie auch Böses tun können oder unfreundlich sein können. Wir müssen unseren Kindern beibringen, freundlich zu sein, den Nächsten zu lieben und zu teilen. Ihr Reflex wird sein, daran zu laufen. In den besten Elternhäusern, da lang zu laufen. So, dann hören wir Predigen und sagen, na, ich versuche mit eigener Kraft das zu ändern. Ich sollte, hätte, wäre, Fahrradkette, ich krampf mich ab und zack. Mein Reflex ist trotzdem dahin weiterzulaufen. Und es ist wie eine Kraft, die mich dorthin zieht. Sage ich, Jesus, ich glaube an dich, aber zack, mache ich genau den gleichen Mist weiter in allen Lebensbereichen. Ja, ich glaube an dich, aber meine Beziehung lebe ich trotzdem ganz anders. Sehr anstrengend. Die Neugeburt heißt jetzt, dass ich Jesus die vollkommene Kontrolle übergebe, über alle Lebensbereiche. Wenn ich diese Entscheidung treffe, polt Gott mein Leben komplett um. Zack. Ab diesem Moment gibt es eine Kraft in mir, die göttliche Kraft, weil Jesus mich immer von innen nach außen verändert, die mich grundsätzlich Richtung Gott zieht, Richtung Ewigkeit. Ich kann jetzt dagegen drücken und sagen, ich will nicht vergeben, ich will nicht vergeben. Die Kraft Gottes lädt dich aber ein, zack, komm Junge, vergib. Ich will das nicht machen, ich will das nicht machen, zack. Nee, es geht grundsätzlich in die Richtung. Und ich muss nicht, das ist ein Missverständnis, ich verändere mich gar nicht, sondern ich gebe Gott die Kontrolle. Und Gott verändert mich. Hier versuche ich, obwohl ich Gott nicht die Kontrolle gebe, weil ich ihm misstraue, mit meiner Kraft Veränderung zu schaffen, schaff's nicht. Hier gebe ich Gott die ganze Kontrolle und aus seiner Kraft fange ich an, den Weg zu gehen. In meinem Leben war das so, dass ich diese klassische christliche Geschichte hatte, weil ich nicht wusste, dass die Neugeburt dieser Schritt ist. Also ich habe als Kind mich entschieden, dass ich glaube an Gott. Ich habe die klassische Geschichte, habe dann als Jugendlicher gar nicht mehr an Gott geglaubt. Ich habe auch mein Leben auch nicht wirklich verändert, als ich ein Kind war. Ich habe halt an Gott geglaubt, das war's. Aber ich habe nicht die Entscheidung gegeben, dass er die ganze Kontrolle in meinem Leben hat. Dann mit Anfang 19 habe ich gemerkt, ich muss Gott nochmal diese Frage stellen. Habe ihn gesucht und habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann werde ich ab heute mein ganzes Leben dir geben, dir die volle Kontrolle geben. Nicht nur an dich glauben. Nicht nur beten, wenn es mir schlecht geht. Sondern alles, was ich bin, dir geben. Und deswegen war das ein harter Kampf in mir. Weil ich wusste, ähnlich wie Nikodemus, wenn ich das jetzt mache, dann gehört einfach alles Gott. Ich wusste, dass Jesus gesagt hat, wenn du an deinem Leben festhältst, wirst du es verlieren. Wenn du es gibst, wirst du es bekommen. Aber ich habe gekämpft. Ich hatte ein kaputtes Knie, war sehr verletzt. Ich war in einem Gottesdienst und meine damalige Freundin, heutige Frau, hat für mich gebetet, weil sie Glaube für Heilung hatte. Ich hatte keinen Glauben für Heilung. Sie hat die Hand aufgelegt und mein Knie war gesund. Du sagst, ah ja, passt. Und dann gab die Neugeburt, oder? Nee. Ich bin rausgegangen und habe gedacht, Mist, ich kann es nicht erklären. Ich bin echt geheilt. Aber ich habe Jesus nicht mein Leben gegeben, weil ich wusste, boah, das kostet mich ja alles. Mein ganzes Leben. Dann waren wir auf so einem Glaubenswochenende, da konntest du für den Heiligen Geist beten. Und dann haben die charismatischen Christen mir erklärt, dass sie in anderen Sprachen beten können, wenn der Heilige Geist kommt. Ich dachte mir als schlauer Atheist, ich lasse mal für mich beten. Wenn ich danach in einer anderen Sprache beten kann, in einer anderen Sprache kann, dann glaube ich an Gott. Bin hingegangen, habe mich gebetet, Hände aufgelegt. Die Folge war nicht, dass ich in einer anderen Sprache gebetet habe, sondern der Heilige Geist das gemacht hat, was in der Bibel steht, dass er mich überführt hat von Sünde. Ich habe mehrere Stunden lang jede Situation in meinem Leben gesehen, wo ich das Ziel Gottes verfehlt habe, wo Sünde war, was ich nicht mehr gut machen kann in der 7. Klasse davor und danach. Und ich stand dann da vollkommen überwältigt und ich habe mein Leben nicht Jesus gegeben, weil ich habe dran geklammert. Weil ich dachte, boah, wenn ich Jesus mein ganzes Leben gebe, dann darf der auch entscheiden. Wenn er sagt links, gehe ich links. Er sagt rechts, gehe ich rechts. Dein Wille geschehe, wie im Himmel auf Erden. Der Schritt selber war unspektakulär. Ich war in meinem Zimmer und ich wusste so, dass Jesus Gegenwart da wäre. Er klopft an mein Leben und fragt mich nochmal, Jesus, sagt mich nochmal, Tobias, willst du dein Leben loslassen? Dann wirst du es gewinnen. Gib es mir einfach ganz. Bin auf die Knie gegangen und habe gesagt, Jesus, ab heute, alles gehört dir, jeder Lebensbereich. Kompromisse sind vorbei, ich laufe ab heute in deine Richtung, ich gebe dir mein ganzes Leben, die volle Kontrolle, wie Nikodemus. Und Gott hat mein Leben umgepolt. Ich kann dir das Jahr noch sagen, nicht ins Datum, aber in diesem Moment ist Jesus wirklich eingezogen in mein Leben. Seitdem ist diese Kraft da. Kurze Zeit später war ich auf dem Junggesellenabschied. Bis dahin habe ich ohne Gott gelebt. Auf dem Junggesellenabschied war es normal in meinem Freundeskreis, dass Stripperinnen bestellt wurden. Auf einmal ging eine Kraft in eine andere Richtung. Bis dahin war es normal. Stripperin, ja klar. Junge, seinen Abschied, dann nochmal kurz andere Brüste angucken, um zum Vergleich für deine Frau oder was eigentlich der Sinn davon. Total bescheuert, aber egal. Es war normal, verstehst du? Normal. Auf einmal umgepolt. Ich bin da und merke auf einmal, ich will gar nicht mehr die Stripperin angucken. Ich will nicht mehr. Nicht, ich muss, ich will nicht mehr. Ich hätte schon jetzt volle Kanne in die Richtung drücken können, aber ich merke, der Heilige Geist sagt, du musst nicht mehr, komm. Bleib einfach draußen, wenn ich es mache. Sag, God bless you. Und bleib vor der Tür. Diese Kraft zieht ein, wenn du ihm die Kontrolle gibst. Meine Frage ist an dich, hast du das schon mal erlebt? Hast du diese Entscheidung getroffen? Ist der Same in dir super? Also wenn du sagst, ich glaube an Jesus. Vielleicht wächst auch in dir was, auch super. Aber hast du ihm wirklich die komplette Kontrolle übergeben? Hast du diese Neugeburt erlebt? Wenn nicht, hast du heute die Möglichkeit, gleich in allen Locations und auch zu Hause mit mir zu beten. Und das ist ein Moment, wo wir einfach ehrlich werden können. Ich habe solche Aufrufe erlebt, da sind Leute aus der Band aufgestanden, haben ihr Mikrofon hingelegt und haben gesagt, heute ist der Tag der Neugeburt. Leute haben das technische Mischpult verlassen, seit Jahren der Kirche gedient und gesagt, ich habe heute den Tag meiner Neugeburt. Deswegen, es hat nichts damit zu tun, ob du mitarbeitest, nicht mitarbeitest, sondern es ist einfach eine Frage, merkst, was Gott dich einlädt, dein ganzes Leben zu geben. Deswegen möchte ich einladen, die Augen zu schließen. Es ist ein persönlicher Moment, wo ich dir bitte, die Privatsphäre zu lassen. Nur ich werde die Augen auflassen. Und ich werde dich jetzt fragen, in allen Locations auch hier, ob du merkst, dass du heute gemeint bist und diesen Schritt gehen möchtest, der Neugeburt und dein ganzes Leben mit voller Kontrolle Gott zu geben. Dann lade ich dich ein, jetzt zu melden, während alle die Augen zu haben, einfach an dem Platz, wo du bist, den Arm nach oben strecken. Das ist ein Punkt, wo du stolz drauf sein kannst, dich freuen kannst darüber. Auch in Starnberg, Augsburg und Michael Churches, vielen Dank für eure Handzeichen, ihr könnt es gerne wieder runternehmen. Weil ich möchte heute Folgendes machen, liebe Kirche. Ich möchte gleich jeden Einzelnen, der das möchte, wenn wir gleich alle aufstehen, nach vorne bitten an die Bühne und mit euch beten. Die Bibel sagt, wenn wir zu Gott bekennen, bekennt er sich zu uns. Dieser Hingabemoment. Deswegen lade ich uns ein, jetzt alle aufzustehen, auch in allen Locations. Und wenn du heute diesen Schritt gehen möchtest, lade ich dich ein, dass du jetzt nach vorne kommst, einfach hier an die Bühne. Ich werde einfach nur mit dir beten, dass dieses Bekenntnis, heute ist meine Neugeburt. Deswegen komm gerne nach vorne, auch in Starnberg, auch in Augsburg, auch in Passau, auch in der Michael Church. Komm einfach zu uns nach vorne. Vielen Dank für deinen Mut, dass du nach vorne kommst. Ich kann noch hier ein bisschen zur Seite gehen, dass alle da kommen können. Und ich möchte mit uns beten. Ich werde es laut vorbeten und ihr könnt es einfach aussprechen, weil es ein Bekenntnis ist. Römerbrief heißt es, wenn wir Gott bekennen vor den Menschen, bekennt uns Gott auch. Deswegen lass uns das einfach aussprechen. Jesus, ich gebe dir heute mein Leben. Ich übergebe dir die volle Kontrolle. Ich nehme es an, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich jetzt von innen nach außen veränderst. Dass du mein Leben drehst. Und dass du mich veränderst. Ich danke dir, dass ich heute diese Neugeburt annehmen darf. Mein ganzes Leben, es gehört dir. Herr Jesus, das ist unser Bekenntnis, das ist unser Gebet, nicht nur, wenn wir hier vorne stehen, sondern als ganze Kirche. Wir danken dir, dass du diese Veränderungskraft in uns bist, dass du jetzt wirklich vollkommen einziehst unser Leben. Wir danken dir und das versiegle ich in jeder Person, die nach vorne gekommen ist, auch in allen Locations und auch zu Hause. Ich versiegle dich, dass diese Veränderungskraft von Jesus jetzt da ist, dass du einfach darauf hören darfst, wie er dich in die richtige Richtung drängt, wie diese Stimme anfängt, dich einzuladen, ihm zu vertrauen. Wie du zwar dagegen drücken kannst mit deinem Willen, aber wie Gott dich einlädt, geh in meine Richtung, geh in meinen Wegen. Und das versiegle ich in dir mit dem Heiligen Geist. Ich danke dir, Vater, dass du uns an die Hand nimmst, dass wir das beten und bekennen dürfen in deinem Namen.
Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast likest, mit Daumen nach oben draufdrücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglichst. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.